Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.
Ja, hallo, da sind wir wieder. Wir, das sind Oliver Lauer und ich, Frank Weigand, und wieder mit einem Gast in Berlin. Es geht um Payment und Payment in Europa. Das ist für uns auch an ganz vielen Stellen EPI bzw. Vero. Ja, und wen könnten wir da eben besser zu befragen als Dr. Joachim Schmalzel? Joachim, ich muss dich nicht nochmal vorstellen. Wir haben am letzten Mal ja schon gewitzelt. Eigentlich kennt dich jeder in der Finanzorganisation. Aber was vielleicht den einen oder anderen heute interessiert ist, was ist denn deine Rolle im Umfeld von Payments? Also ganz gezielt bei EPI oder bei Vero? Das ist schon meine erste Frage. Ist das eigentlich das Gleiche oder wie muss ich das dann wirklich formulieren?
Ja, das kann ich gerne machen. Zu EPI kann man mich, hatte ich schon an anderer Stelle gesagt, Tag und Nacht befragen. EPI ist die Gesellschaft, European Payment Initiative heißt das, also die Europäische Zahlungsverkehrsinitiative. Die hieß mal ganz zu Beginn Pepsi, Pan-European irgendwas, aber da hat dann ein amerikanischer Browserhersteller seine Rechte eingeklagt und seitdem heißt es EPI. Und das Produkt, was wir auf den Markt bringen, wird Vero heißen. Also der Produktname Vero, die Company es baut, ist EPI. Und ich selber bin der Abgesandte der Sparkassengruppe im Verwaltungsrat. Das ist ein Board of Directors, heißt das, weil wir nach belgischem Recht die Firma gegründet haben und auch in Brüssel hat die Firma ihren Sitz. Und der Verwaltungsrat hat mich dann zum seinem Vorsitzenden gewählt. Deshalb habe ich in EPI auch noch die Sonderrolle, dass ich für die gesamte Gruppe sprechen muss.
Mhm. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir gelernt, welche Rolle du bei EPI hast, aber Frank und auch ich, wir beide sind jetzt nicht die originären Payment-Experten und deswegen interessiert uns natürlich die Frage, was genau ist EPI, was ist Vero, was ist das Produkt?
EPI ist die Gesellschaft, die das Produkt baut und auch in den Markt bringen wird und besteht aus 14 Banken und zwei TPAs als Gesellschafter, ist eine Firma. Wir haben anders als in der Vergangenheit nicht ein Konzept mit Freiwilligen und Arbeitsteiligen gemacht, sondern wir haben erstmal eine Interimsgesellschaft gegründet, die das Konzept mit Hauptamtlichen erarbeitet und auch schon erste Use Cases vorstellt, Prototypen baut. Dann am Schluss 40 Mitarbeiter in dieser Interimsgesellschaft gebaut, um überhaupt die Entscheidung zu treffen, ob wir in die Umsetzungsphase gehen wollen. Also die Entscheidungsvorbereitungsphase haben wir schon mit ordentlich Manpower bestückt und deshalb auch, glaube ich, sachkundig die Ergebnisse aufbereiten können. Und als wir dann in die Umsetzungsphase gegangen sind, das hat ja, wie man vielleicht gleich noch besprechen werden, auch ein bisschen geholpert, weil wir erst eine sehr große Lösung von EPI vorhatten. Jetzt ist es eine nicht mehr ganz so große Lösung, die EPI bauen wird. Als wir dann in die Umsetzungsphase gegangen sind, ist eben das Interim weggefallen und jetzt ist es die richtige Gesellschaft. Und Vero ist ein Kunstname für das Produkt. Das soll so ein bisschen die Anmutung von we, also wir alle, ja, und Euro steckt in den Namen, wenn man es ausspricht, auch mit drin. Es gibt in Europa nicht mehr so viele Kunstnamen, die in jedem Land einigermaßen funktionieren. Und selbst dieser Name ist, glaube ich, in Finnland negativ belegt. Aber das ist jetzt auch noch nicht unser direkter erster Stoßrichtung. Deshalb können wir damit erstmal leben.
Ja, da muss ich gleich mal nachschlagen, was das wohl auf Finnisch heißen könnte.
Das ist mir auch neu, ja.
Konkret, was muss ich mir jetzt als Kunde, vielleicht auch als Kunde einer Sparkasse unter Vero vorstellen? Also wenn das mal kommt als Produkt und von meiner Sparkasse angeboten wird?
Das Produkt Vero wird ein voll funktionsfähiges Zahlungssystem sein, was sowohl im E-Commerce, im P2P, also von Handy zu Handy, aber auch ganz normal an der Ladenkasse oder auch am Geldautomat funktionieren wird, indem man eben Zahlungen, Auslösungen auslösen kann, Zahlungen empfangen kann oder eben auch im E-Commerce bezahlt, sehr komfortabel. Und das alles mit einem System, also mit einer Funktion, die auch sehr einfach an, bei uns wird es in der Sparkassen-App nutzbar sein wird für den Kunden. Und die Besonderheit ist eben, dass es direkt auf das Girokonto gebucht wird und zwar in Echtzeitzahlung. Also alle Zahlungen finden in Echtzeit statt. Das ist eigentlich das erste Zahlverfahren, was es dazu europaweit geben wird, dass man die Instant Payment nicht nur für reines Hin- und Herschicken von Geld nutzt, sondern auch für ein komplettes Zahlverfahren. Und das ist die Innovation. Heute gibt es Zahlverfahren, die im E-Commerce sehr gut funktionieren. Da gibt es ja so amerikanische Anbieter. Dann gibt es welche, die eine Karte gut können. Andere können vielleicht in der Ladenkasse sind die sehr gut, wie zum Beispiel unser Girocard. Und wir wollen eben mit dem EPI-Verfahren ein Verfahren bauen, was alle gleichzeitig sehr gut beherrscht.
Damit hast du tatsächlich schon so ein bisschen meinen ersten Reflex oder Impuls vorweggenommen, als du gesagt hast, naja, das ist ein Bezahlverfahren, das auch funktioniert stationär im E-Commerce, auch über Handy. Habe ich gleich natürlich an PayPal gedacht, vielleicht auch ein bisschen an Giropay für die Sparkassenkunden. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und das ist in der Tat neu, das heißt, ich bezahle im E-Commerce und es ist auch direkt verbucht. Also da gibt es keine Zeitverzögerung. Das ist dann wirklich etwas, was real-time funktioniert, nicht über einen Umweg, das erst bei PayPal ist und dann bei mir.
Genau, als wir die Konzeptionsphase gemacht haben in 2021, haben wir ja auch viele Befragungen mit Kunden gemacht, was eigentlich die Innovation ist, die sie gerne im Zahlverfahren hätten. Und das waren immer zwei Antworten, die am Schluss kamen. Also neben den üblichen, es muss einfach, sicher, ergonomisch sein, waren es schon die Punkte. Ich hätte gerne alles am Girokonto meiner Hausbank, ja, damit ich keine Zwischenkonten fahren muss, keine Gelder disponieren muss, schauen muss, ob die Rücklassschrift wirklich gekommen ist und so weiter. Das eine Thema. Und das zweite, ich hätte gerne etwas, was auch überall gleich funktioniert, in jedem Land, ja, dass ich nicht schauen muss, wenn ich, was weiß ich, heute muss man ja, wenn man in Holland E-Commerce bezahlt, mit iDeal bezahlen. Wenn man in Spanien P2P macht, macht man es mit Bizum. Und wir möchten eben ein Zahlverfahren machen, was in Europa überall gleich und gut funktioniert und überall auch akzeptiert wird. Und was wir den Händlern mitbringen, ist neben einer kostengünstigeren Preismöglichkeit, ja, wir treten ja in einen Wettbewerb, der so hochmarschig ist, ein, ist es eben diese Echtzeitzahlung. Mhm. Denn daran wird schon viel probiert und Echtzeitzahlung ist wirklich was Neues.
Ja, also vielen Dank. Und wir haben jetzt viel über den Kunden gesprochen. Wir haben auch über Merchants gesprochen. Und da das aber hier ein Sparkassen-Podcast ist und hoffentlich und sehr wahrscheinlich auch viele Sparkassenmitarbeiter und Sparkassenmitarbeiterinnen zuhören, die Frage ist, welche Vorteile siehst du denn für die einzelne Sparkasse? Wirklich die Sparkasse im Dorf. Ich zum Beispiel in meinem Dorf, da gibt's nicht mehr viel, aber da gibt's halt noch meine Kreissparkasse neben dem Bäcker und der Grundschule.
Ich verrate jetzt nicht, wo das ist, oder?
Genau, das ist nicht in Berlin, aber wenn du denen jetzt die Vorteile von EPI erklären würdest oder wolltest oder sollst, was würdest du denen sagen? Warum sollen die wirklich als Dorfsparkasse eine europäische Lösung unterstützen wie EPI oder Vero?
Wir wollen, dass unser Girokonto als Ankerprodukt immer leistungsfähiger und vollständiger wird. In bestimmten Zahlverfahren sind wir einfach nicht gut aufgestellt. Ja, wir haben kein gutes Zahlverfahren, was am Girokonto hängt, was im E-Commerce breit und gut funktioniert und von Kunden akzeptiert wird. Wir haben mit der Girocard eine tolle Lösung für die Ladenkasse. Ja, wir haben erste Ansätze über Apple Pay, dass das auch im E-Commerce geht. Dann ist es in der Apple Wallet mit drin, aber es funktioniert nur dort, wo das auch als Zahlverfahren akzeptiert wird. Das ist nicht die große Menge an Themen. Wir haben über die Cobatch-Sparkassencard natürlich auch die Möglichkeit, dass ich über die Kreditkartenfunktion, also die Cobatch-Funktion von der Sparkassencard dann auch mit Mastercard und Visa bezahlen kann, aber das muss ich händisch eintippen. Und es sind keine komplexen Zahlvorgänge, die ich darüber machen kann. Also wir haben schon eine Herausforderung, dass wir immer mehr merken, dass unsere Marktanteile in diesem wichtigen Wachstumsgefeld E-Commerce eben verschwindend gering sind. Die sind positiv gerechnet, also wenn man alles zusammenzählt mit Lastschrift, irgendwie bei 9%. Und das führt eben dazu, dass Kunden irgendwann vielleicht die Wertanmutung unseres Girokontos nicht mehr als so wichtig ansehen und sich dann auf Anbieter verlassen, die diese Themen besser bespielen, erfolgreicher bespielen und dann irgendwann sagen, ja, ich baue meine Leistung auch aus und biete andere Themen an. Das fängt schon damit an, dass die dann so Wallets bauen, wo sie dann zusätzliche Themen anbieten. Schönes Beispiel ist auch Apple Pay, ja. Wir machen eine tolle Kooperation mit Apple, aber Apple macht in anderen Ländern schon Sparprodukte oder Apple bietet sich als Integrator von Kontoinformationen an. Und irgendwann werden sie darüber auch Kontobewegungen auslösen, was sie alles technisch ja können. Und wenn sie das interessant finden, werden sie das auch tun. Das heißt, wir werden mit der starken Position des Girokontos vielleicht irgendwann auch mal gefährdet werden. Und da wollen wir natürlich versuchen, einen Riegel vorzuschieben.
Also ich fasse nochmal für mich zusammen, wenn wir mit EpiVero in Europa erfolgreich sind, und das wollen wir alle, dann binden wir den Kunden in meinem Dorf weiterhin an die Kreissparkasse.
Ja, das würde ich jetzt nicht ganz so plump ausdrücken, sondern ich würde eher sagen, wir bieten ein so tolles Leistungsspektrum, dass der Kunde so begeistert ist von der Leistungsfähigkeit seines Girokontos, dass er gar nicht das Gefühl hat, nach links und rechts schauen zu müssen.
Wunderbar. So gut konnte ich das nicht ausdrücken, deswegen gerne weiter zu dir, Frank.
Sehr gut. Also wir haben ja jetzt darüber gesprochen, Epivero, warum ist das interessant oder könnte es nützlich sein für Kunden, Kundinnen und die Sparkasse? Aber es hat ja auch noch übergeordnete politische Aspekte. Olli würde jetzt sagen, makroökonomische Aspekte. Ich weiß gar nicht, hast du VWL studiert? Nein, ne? Es war BWL. Aber da drängt sich natürlich schon die Frage auf, die Politik spielt ja schon auch eine Rolle bei EPI oder hat eine Rolle gespielt. Welche Bedeutung, glaubst du denn, hat EPI überhaupt für die Wirtschaftsentwicklung in Europa und für Europa allgemein? Oder kann es vielleicht mal haben?
Ja, also neben der reinen Rolle Richtung Kunde gibt es in der Tat auch noch eine Infrastrukturfrage, die mit beantwortet muss und eine Souveränitätsfrage. Ich fange mal mit der Infrastrukturfrage an. Wir haben heute im innereuropäischen Zahlungsverkehr eigentlich nur zwei funktionierende Alternativen. Das ist Mastercard oder Visa. Wenn man heute im Ausland bezahlen will mit den Kartenprodukten, dann funktioniert das nur so. Es gibt sogar Länder, da ist der ganze inländische Zahlungsverkehr abhängig von Mastercard und Visa. Das heißt, die beiden Firmen haben sich eine durch gute Leistung, ja, eine Dominanz erarbeitet, die schon fast oligopolistische Zustände sind, die natürlich auch dazu führen, dass die anfangen, diese Möglichkeiten auch in Preisverhandlungen zu nutzen. Gar nicht so sehr bei den Banken. Das ist nicht deren Hauptadressat für Preiserhöhungen, sondern vor allem mit dem Handel. Und der Handel, also die Akzeptanzstellen, müssen immer höhere Beträge bezahlen, weil es sehr wenig Alternativen gibt. Wenn ich einen Kunden aus Europa zahlfähig bei mir haben möchte, dann muss ich die Akzeptanz dieser Zahlverfahren anbieten. Und das ist der europäischen Politik ein Dorn im Auge, die sagt, wir möchten wieder mehr Wettbewerb im Zahlungsverkehr erreichen. Da haben sie viele Wege versucht, die haben nicht geklappt. Ja, man hat es über Kartellverfahren versucht oder man hat Preisvorschriften gemacht, weil es ja de facto keine Alternative so gibt. Die Menschen müssen ja bezahlen und sie wollen ja auch bezahlen. Und deshalb gab es die Initiative, wir brauchen ein europäisches Zahlverfahren, auch aus der Politik heraus, um wieder Wettbewerb in Gang zu bringen. Nicht um die Marktanteile komplett zu verschieben, das wird nicht passieren, das ist auch gar nicht angestrebt, aber überhaupt Wettbewerb wieder in Gang zu setzen, der heute de facto nur zwischen diesen beiden großen Infrastrukturanbietern, die ja die großen Straßen bilden. Selbst Apple Pay basiert ja auf den großen Straßen von Visa, Mastercard. Außer in Deutschland gibt's noch die kleine Straße der Girocard. Ja, das ist ein kleines gallisches Dorf, was sich da so als Widerstandsnest gegen die Marktmacht der Dritten da durchgesetzt hat, wovon wir ja auch sehr profitieren. Also es gibt also diese Frage, brauchen wir ein europäisches Zahlverfahren? Und da hat das Europäische Parlament gesagt, ja, das halten wir für wichtig. Europa ist die einzige Region weltweit, was kein eigenes Zahlverfahren hat. Es gibt in China eigene nationale Zahlverfahren, es gibt im Pazifikraum welche, in Amerika welche. In Europa gibt es das eben nicht. Wir sind abhängig von Dritten, haben wir selbst auch versemmelt. Ja, wir hätten es ja als europäische Banken und Sparkassen auch machen können. Haben wir nicht. Und das machen wir jetzt aber. Ja, jetzt gehen wir da ran. So, und dann gibt's noch diesen Punkt der digitalen Souveränität, der auch eine Rolle spielt, dass man sagt, naja, ob es so klug ist, dass wir davon abhängig sind und wer weiß, was mit diesen Payment-Firmen auch mal passiert. Da bin ich jetzt persönlich nicht so der Meinung, dass uns da Herr Trump dann mal irgendwann den Zahlungsverkehr abstellen wird, wenn wir eben weniger Verteidigungshaushaltserhöhungen ermöglichen. Aber das sind natürlich schon Punkte, die man sich in Europa auch überlegen muss. Ist es denn richtig, dass wir so abhängig sind von Drittfirmen, die ganze Wertschöpfung, die ganzen Steuergelder, die da zu aufwenden sind, finden in Amerika statt? Und da kann ich nachvollziehen, dass man sagt, jetzt wieso strengt ihr euch da eigentlich als europäische Bank und Sparkassen nicht ein bisschen mehr an und macht auch mal was? Und das hat uns auch gereizt. Das war aber nicht der alleinige Punkt. Der Hauptpunkt war die Innenmotivation der Institute selbst.
Also ist Payment und in dem Fall EPI eben auch ein Bestandteil dieser Philosophie, die aus Europa kommt, zu sagen, okay, wir wollen eben auch digital souveräner werden. Wir hatten ja beim letzten Mal schon über die Identitäten gesprochen. Da ist das Thema noch nicht belegt und da sind wir auch deswegen sehr daran, uns mit einzubringen. Aber vor dem Hintergrund der Big Techs und auch in dem Fall eben von dem Hintergrund der Payment-Anbieter zu sagen, okay, es braucht halt Alternativen, weil Markt nur funktioniert, wenn es auch mehr als ein oder zwei Anbieter gibt, habe ich verstanden, ist das eben genau passend dazu.
Das ist natürlich jetzt ein harter Schwenk, vielleicht auch ein kleiner Strömungsabriss, aber wir haben jetzt ja intensiv über das Thema Souveränität gesprochen. Und ich habe verstanden oder wir haben verstanden, dass EPI natürlich auch ein Werkzeug ist, um eine Souveränität im Zahlungsverkehr zurückzugewinnen. Jetzt gibt es inzwischen auch nicht nur EPI, die das für sich entsprechend programmiert, sondern der digitale Euro, der EZB, wird ja jetzt gerade auch sehr stark getrieben im Kontext von Souveränität. Also die gleichen Argumente oder sehr ähnliche fallen auch der EZB ein. Die nennen auch die Argumente der Kreditkartenrails und natürlich fällt da auch der Begriff der Souveränität. Wie würdest du denn, jetzt wo du auch das Thema Souveränität hier in EPI eingewertet hast, wie würdest du das den digitalen Euro im Vergleich zu EPI denn sehen?
Wir haben in der Tat ähnliche Motivationen in der Ausgangslage gehabt. Allerdings muss man sagen, EPI hat das 4 Jahre früher als Motivation gehabt. Das war zu Beginn, war auch EPI ein sehr stark unterstütztes Projekt der Europäischen Kommission und auch der EZB. Also bei der Gründungssitzung am 2. Juli 2020, als wir die beschlossen haben, wir fangen jetzt mit dieser Interimsgesellschaft an. Da waren auch namhafte Vertreter beider Institute dabei und haben sogar die Eröffnungsreden gehalten und nochmal alle eingeschworen, das ja mit EPI auch zu machen. Diese Unterstützung, die ist ein bisschen zurückgegangen. Ja, also ich sage, die Liebe zu EPI hat ein bisschen nachgelassen und stattdessen hat die EZB ein eigenständiges Projekt mit dem digitalen Euro auch aufgebracht. Ursprünglich anlässlich der Konkurrenz von Libra, der Facebook-Initiative, eine eigene digitale Währung unabhängig von Zentralbanken zu gestalten. Das war mal der Ansatz von Facebook. Die haben ja auch ein paar Verbündete dazu versucht zu kriegen. Und das hat schon die Welt der Zentralbanken und auch der Finanzminister sehr beschäftigt. Und da haben die auch die EZB aufgefordert, dazu etwas zu tun. Und da hat sie diesen digitalen Euro angefangen zu konzipieren. Mittlerweile hat sich das Projekt der EZB aber massiv geändert. Das ist nicht nur eine Antwort auf Libra, die auch gar nicht mehr nötig wäre. Ja, das hat sich, glaube ich, auch selbst aus der Welt geschafft, weil es schon was anderes, einer privatwirtschaftlichen Organisation Geld anzuvertrauen oder eine staatliche Währung zu nehmen. Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch erledigt. Sondern mittlerweile sagt die EZB, ja, ich muss es auch aus anderen Gründen machen und sieht sich hier in einem Wettbewerb mit anderen Zentralbanken. Es gibt wohl über 90 Zentralbanken, die digitale Währungsprojekte machen. Und da ist eben die EZB eine davon, die das auch macht. Stark in der Presse ist China. Die haben den nämlich schon, weil der chinesische Staat seine Bürger mehr überwachen möchte. Und da ist so eine digitale Währung, wie sie in China gebaut wird. Also die hat nichts mit dem zu tun, was die EZB baut, aber ist da natürlich ein tolles Medium, was auch dazu führt, dass er wenig genutzt wird in China, weil die Bürger das dort auch wissen. Dann gab es mal das Projekt der E-Krona in Schweden, das ist aber wieder zurückgefahren worden und die Amerikaner haben sich noch gar nicht beschäftigt so intensiv. Es gibt einige Projekte in afrikanischen Ländern, die auch schon Pilotcharakter haben, weil denen oft die Infrastruktur auch für bestehende Zahlverfahren gar nicht so zur Verfügung steht. Aber die EZB ist da schon relativ weit und die baut nicht nur eine Rohware, den digitalen Euro, sondern zusätzlich noch auch ein komplettes Zahlungsverkehrssystem auf, was also auch Regelwerke enthält über die Annahme, die Ausgabe des digitalen Euros, Regelwerke für Use Cases, also wie wird dann bezahlt, wie werden Abonnementzahlungen gemacht, was passiert, wenn die Ware nicht ankommt, die auch komplett Fraud-Systeme bauen. Also die bauen im Prinzip das oder haben vor, bisher ist ja noch nichts gebaut, haben vor, ein komplettes Zahlungssystem nebendran zu stellen. Und von daher ist das jetzt erstmal auch eine konkurrierende Situation zu EPI.
Okay, wir wissen ja, oder ich weiß es auch persönlich, weil ich ja auch Teil entsprechender Working Streams bin, dass noch einige Jahre vergehen werden, bis der digitale Euro wirklich beim Kunden ankommen wird. Gleichzeitig programmiert die EZB und auch die EU die sogenannte Instant Payment Strategie und verpflichten die Banken und Sparkassen entsprechend. Also das Jetzt und Hier ist praktisch sehr, sehr wichtig und Instant Payment ist ja entsprechend auch sehr gewollt und sehr gefördert. Inwieweit kann EPI und genau welches Kundenversprechen kann EPI denn früher und schneller erfüllen als der digitale Euro? Weil der digitale Euro hat neben der Souveränität, soweit ich das verstanden habe, auch dieses Instantane als Fähigkeit und macht damit Werbung. Aber kann da EPI auch schon früher eine Antwort sein?
Das ist natürlich jetzt eine Frage, die wie bestellt wirkt.
Als ob ihr vorbereitet seid. Das ist mir gerade so eingefallen.
Zwei Sachen dazu. Also natürlich basiert die innovative Lösung von EPI und Vero auf den heute existierenden und jetzt ja auch durch die neue Regulierung verpflichtend anzuwenden Instant Payment Verfahren und nutzt dafür sogar das Instant Payment Clearing System TIPS der Europäischen Zentralbank, was hierfür auch zur Verfügung steht. Also natürlich ist das Vorzeigeprodukt der Instant Payment Weiterentwicklung ist natürlich Vero von EPI gebaut, weil wir ja gerade mit dieser Echtzeitzahlung endlich die Innovation der Echtzeitzahlung mal auch in einem Zahlungsverkehrsverfahren anbieten wollen. Ich hatte gerade vorhin ja schon gesagt, natürlich, wir machen heute auch schon Instant Payment. Also die Sparkassenfinanzgruppe war ja 2018 der erste Verbundgruppe in Deutschland, die das hingekriegt hat. Und wir machen ja auch sehr viele Transaktionen über Instant Payment. Aber das ist de facto nur Geldschubsen von links nach rechts, ja, mit einer Überweisung oder einfachen Geschäftsvorfällen, das ist kein echtes Zahlverfahren, was vollständige Geschäftsvorfälle abwickeln kann. Und das machen wir mit EPI. EPI macht das. Und EPI, und ich durfte das ja im Dezember auch hier von dem gleichen Büro, wo wir jetzt sitzen, auch testen mit meinem französischen Kollegen. Ja, da haben wir eine Echtzeitzahlung gemacht von seinem Konto zu meinem Konto. Also es waren Testkonten, muss man fairerweise sagen. Aber mit der Sparkassen-App. Ja, ich habe das in unserer Sparkassen-App ausgelöst und ich kann sagen, es waren 2 Klicks und in 2 Sekunden war das Geld bei meinem Kollegen in Paris. Das war schon schnell, wenn man weiß, über wie viel Rails das gehen muss, ja, mit Clearing, da muss der Name aufgelöst werden und so weiter. Das war ja kein Fake, das war der echte technische Durchschnitt über eine zentrale Komponente und diverse komplexe Verschlüsselungsverfahren, die da dranhängen. Und das ist schon toll, ja, dass man eine Echtzeitzahlung europaweit so durchführen kann. Und darauf sind wir auch stolz. Wie genau der digitale Euro das mal machen wird, das weiß man heute noch gar nicht. Bisher sind das ja Schaubilder und Aussagen. Es gibt ja noch nichts Konkretes, das ist alles geplant, ist auch folgerichtig. So sind auch die Phasenpläne der EZB, die ja jetzt erstmal in eine Vorbereitungsphase einsteigt und die macht jetzt Ausschreibungsverfahren zu technischen Komponenten. Die müssen erstmal gewonnen und bewertet werden und da muss alles erst noch beauftragt und gebaut werden. Da ist ja noch ein großer Weg. Also das ist noch nicht klar, welche Komponente die an so zentraler Infrastruktur dann einführen werden.
Also ich würde mal sagen, die EZB und die EU verfolgen die Souveränitätsstrategie, die Instant-Payment-Strategie und EPI kann bei diesen beiden Aspekten schon Check machen. Habe ich jetzt hier mitgenommen.
Okay, also ich habe auch verstanden, es ist schon eine Konkurrenz, der digitale Euro, wenn mal beides da ist. Siehst du denn auch positive Aspekte am digitalen Euro? Wo könnte der helfen? Wo adressiert der vielleicht auch andere Themen als das, was mit EPI versucht wird?
Ja, die Argumentation, die wir als Sparkassen zurzeit haben, ist sozusagen eine mehr oder weniger more of the same Strategie, wie sie derzeit die EZB baut, dass sie ähnliche Geschäftsvorfälle unterstützt, die heute schon gut digital unterstützt werden, sei es an der Ladenkasse mit der Girocard oder eben im E-Commerce demnächst mit EPI und auch P2P, das nochmal zu bauen, ist zumindest mal überlegenswert, ja, ob man das wirklich machen muss und dann auch nochmal komplett redundant für diese Themen. Wo es aber durchaus Bedarf gäbe für eine digitalisierte Währung in innovativen Geschäftsmodellen, ist im gesamten Wholesale-Bereich, im Firmenkundengeschäft, in den Internet of Things, wenn Maschinen mit Maschinen sprechen und vielleicht braucht es dort andere technische Möglichkeiten, auch Bezahlvorgänge abzuschließen. Das ist aber eher noch nicht klar geregelt, wie das werden soll. Und da gibt es auch noch eine Menge an Innovationen erst noch hervorzurufen. Aber da glaube ich schon, dass es wichtige Einsatzgebiete gäbe für einen digitalen Euro, die uns gerade in Deutschland auch sehr helfen könnten, weil wir ja von der Industrialisierung 4.0 sehr abhängig sind. Wir könnten unseren mittelständischen und großen Firmen da sicherlich auch helfen. Und da ist in der Tat der Zahlungsverkehr noch nicht optimal gelöst.
Wir haben jetzt viel über Beweggründe gesprochen. Wir haben über Mikro- und Makroökonomie gesprochen, was Frank nicht mag. Wir haben über den digitalen Euro gesprochen. Aber so alte Menschen wie ich, und Frank gehört ja auch zu dieser Altersklasse.
Deutlich jünger als du.
Die versuchen die Zukunft immer zu erklären, indem man einfach auch auf die Geschichte eingeht und durchaus auch zurückschaut. Du hast am Anfang ein bisschen was zur Geschichte von EPI erzählt, aber vielleicht hier nochmal extra und zu EPI zurückkommt. Was ist eigentlich die Geschichte von EPI? Wo hat es angefangen und was war die Motivation?
EPI ist eigentlich eine Initiative gewesen der französischen Banken. Die haben sich ausgehend von der schwierigen Ausgangslage, dass die sehr stark an einem großen Kartenanbieter hängen, der deutlich Preise erhöht hat, nach Verbündeten umgesucht und angefragt, ob man nicht gemeinsam eine europäische Lösung mal sich überlegen könnte. Also eine Vorphase. Diese Vorphase, die hat zu erfreulich hoher Resonanz in Europa geführt. Da waren plötzlich Banken aus Portugal, Spanien, Italien, Finnland, Polen, aber eben auch Deutschland dabei. In Deutschland haben wir uns dann auch in der deutschen Kreditwirtschaft abgestimmt und gesagt, wir machen da auch mit. Ja, wir halten das für eine gute Idee, Girocard national, aber europäisch uns das mal anzuschauen, ob das eine Realisierungschance hat. Es gab schon mehrere Versuche. Monet ist ein Stichwort. Gab schon mal einen Versuch, ein europäisches Zahlverfahren zu machen, was gescheitert ist. Deshalb ist auch eine gewisse Grundskepsis immer da gewesen. Aber diese Gründung hat den großen Charme, dass die Player, die im Zahlungsverkehr richtig gut sind, und das sind die französischen Banken, das sind die holländischen Banken, das sind die belgischen Banken, die sind im Zahlungsverkehr richtig gut, die verdienen viel Geld, haben hohe eigene Marktanteile, dass die gesagt haben, wir strecken die Hand aus, ja, und bringen unsere Kompetenz, aber auch unsere Ressourcen ein in eine europäische große Lösung. Und würden dafür sogar unsere eigenen Systeme in Frage stellen, die wir dafür heute haben. Und da haben wir dann als deutsche Community gesagt, wir gehen in diese Explorationsphase auf jeden Fall mal mit und haben dann auch diese Interimsgesellschaft mit durchgesetzt, als es kam sehr stark von uns, also gesagt haben, wir wollen erstmal noch mehr darüber lernen mit Menschen, die sich intensiv damit auskennen. Also wir haben unsere eigenen Payment-Experten aus den Banken in diese Gesellschaft eingebracht, die Vollzeit dort gearbeitet haben und aber auch, hatte gerade vorhin ja gesagt, es waren so 40 Mitarbeiter, also 20 von Banken, 20 vom Markt geholt, gute Leute, E-Commerce-Kompetenzträger, die wir hatten. Und wir haben eben die dazu gebracht, dass sie einen vollständigen Businessplan, vollständige Konzepte, Prototypen, Ausschreibungsverfahren, alles schon vorgearbeitet haben. Und als alles auf dem Tisch lag, dann haben wir uns die Entscheidung gegeben, machen wir jetzt wirklich mit und investieren in die eigentliche Umsetzungsphase oder nicht. Das heißt, es war schon ein sehr ambitioniertes Projekt, aber kommend von den Kollegen aus Frankreich. Und ich bin sehr froh, muss ich sagen, dass ich in einer Gemeinschaft bin, wo die 5 größten französischen Banken, also das ist ja die BNP, das ist Société Générale, das sind die französischen Genossenschaftsbanken und Sparkassen, das ist die Crédit Agricole, die Postbank, die Crédit Mutuel, die Post, sind sogar 6 französische Banken, plus die 3 großen holländischen Banken, ja, mit Rabobank, ABN und ING und dann noch mehr in Belgien ist die KBC dabei, Belfius und nochmal die ING Belgien. Das sind schon große Verbündete, die wir haben, die eine Menge Know-how mitbringen, eine Menge Umsetzungskompetenz. Die holländischen Banken haben 70% Marktanteil im E-Commerce. Ja, da spielt PayPal, da spielt auch die Kreditkarte überhaupt keine Rolle in diesen Themen. Das haben die Banken wirklich auf sich vereinigt mit dem Handel zusammen. Mit dieser geballten Kompetenz, plus wir haben noch 2 Firmen aufgekauft mit EPI, nämlich die Firma, die das holländische E-Commerce-Verfahren betreibt und den technischen Anbieter, der es gebaut hat, den haben wir auch mit aufgekauft, sodass wir auch vom Staat heraus hoffen, damit auch nicht das Tröpfchen-für-Tröpfchen-Problem mit alleinigen Einkauf von Haribo, die Sparkassenleute von PayDirect wissen jetzt, was ich meine, ja, zu haben, sondern
aber wir haben in der viel Breite, Haribo gegessen in der Zeit.
Ja, aber in der Breite mit großem Antritt, mit sehr viel Expertise und sehr viel Wucht das Thema nach vorne zu bringen. Das sind 100 Millionen Konsumenten, die hinter diesen beteiligten Banken stehen. Das ist schon etwas, wo man auch ernst genommen werden kann.
Also was ich ganz spannend finde, wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben ja auch viel davon gesprochen, dass die europäische Politik Interesse an der Souveränität hat und in der Vergangenheit hat sie auch öfters entsprechende Regelwerke und regulatorische Voraussetzungen dann gegeben. Aber das war diesmal nicht so. Also das kam wirklich vom Markt, von den Banken und nicht durch irgendeine Regularie, die jetzt gekommen wäre. Also ich denke da jetzt an andere Themen wie PSD2 und so. Da sind wir ja durchaus auch rechtlich motiviert worden, bestimmte Dinge zu tun. Wie schätzt du das jetzt ein? Also ist das jetzt quasi das Plädoyer dafür, na, lass doch mal auch bitte den Markt es machen? Oder schließt sich das gar nicht aus, also Politik und Wirtschaft?
Ja, in der Tat muss man das in so einer kleinen Reihe sehen. Ja, wir haben ja mit dem Euro, gemeinsame Bargeldwährung. Ja, dann haben wir ja über SEPA dann den digitalen Zahlungsverkehr harmonisiert. Wir hätten das als Deutschland jetzt auch nicht gebraucht. Wir hatten einen gut funktionierenden DTA. DTA hieß der, glaube ich, damals. Ja, weiß ich schon nicht mehr.
DTA 1871.
Kurz nach BTX. Ja, genau. Aber wir, sag mal, es lief halt von links nach rechts. Das hat schon was gebracht für die europäische Harmonisierung und auch für grenzüberschreitende Nutzung von Zahlungsverkehrsverfahren, dass wir eben mit SEPA auch einen gemeinsamen Währungsraum auch im bargeldlosen Zahlungsverkehr haben. Dann gab es weiter, dann kam die PSD2, also PSD1 war ja SEPA, dann PSD2. Das war ja der Versuch mit Schnittstellen, die relativ exakt beschrieben worden sind von den Menschen in den Regelsetzern, um Fintechs die Möglichkeit zu geben, mit den Daten mehr eigene Geschäftsmodelle zu entwickeln, um insgesamt einen größeren Markt zu erreichen. Und wenn man sich das anschaut, glaube ich, ist das schon Fazit von vielen, dass dieses Ziel eigentlich verfehlt worden ist. Also die PSD2-Schnittstellen, wir nutzen die als Sparkassengruppe ja auch. Wir müssen sie anbieten. Wir haben sie sogar sehr gut gemacht. Ja, wir haben ja als erste in Deutschland dann auch die Befreiung der BaFin und ein Zertifizat bekommen, dass wir die Alternativ Möglichkeit abschalten können, weil unsere PSD2-Schnittstelle so gut und performant ist, dass sie alle Regeln erfüllt. Und da waren wir mit langem Abstand die ersten und auch die einzigen. Und wir nutzen sie auch selber. Wir machen ja selber Multibanking und integrieren die Konten. Und ich glaube gar nicht, dass es so viele noch gibt, die sich diese Mühe unterziehen, die teilweise schlechten Schnittstellen von Banken und anderen da immer wieder dagegen zu arbeiten, programmieren und das zu integrieren. Also wir machen das und bei uns machen das ja auch, ich glaube, 800.000 Konten werden integriert und es machen so 300.000 Kunden von uns machen das und es wächst auch kontinuierlich an. Aber so richtig in Schwung gekommen ist es ja nicht. Warum? Weil die Schnittstellen schlecht formuliert worden sind, nur einen kleinen Ausschnitt zeigen und vor allem
Teil der Daten, die man eben
Teil der Daten. Braucht. Wir bekommen nicht die Einkaufsdaten von Amazon, die sind in kryptischen Zahlen, also die kann man in unseren Warenkorb nicht integrieren. Und was halt sehr wichtig ist, wir haben als Banken ja gar nicht versucht, das aktiv zu betreiben, weil es immer die Auflage war, das muss kostenlos dem Markt bereitgestellt werden. Ja, und wenn alle anderen den Spaß dran haben sollen und wir als Banken sollen die Kosten dran haben, ist das irgendwie eine ungleiche Verteilung. Und deshalb glaube ich, da hat aber der Staat auch draus gelernt, ich würde mal sagen, zwei Sachen. Zum einen die neuen Schnittstellen, da darf man auch ein Geschäftsmodell dranhängen. Mhm. Also dass die neuen Schnittstellen, das ist ja SPAA, zum Beispiel, dass man so ein Scheme macht, was bei sich Rechnungsbelege zum Kaufabschluss mit dazulegen, digital, solche Sachen, die überlegt werden könnten. Da dürfen wir dann auch in kommerzielle Modelle gehen. Das ist anerkannt, dass das nur dann besser funktioniert, wenn alle Beteiligten da auch ein Interesse dran haben, auch ein wirtschaftliches Interesse dran haben. Und das zweite Thema sind die letztes Mal besprochenen Large-Scale-Pilots. Ja, dass wir sagen, der Gesetzgeber versucht vorher schon mal die Funktionsfähigkeit seiner Regulierung auszuprobieren in guten, großen Piloten, damit danach das Gesetz so geschrieben wird, dass es auch funktionsfähig ist. Ich glaube, da hat der Gesetzgeber auch gelernt. Und beim Payment-Thema jetzt hier ist es ja so, dass es gibt einen Beschluss des Parlaments und der Kommission, dass wir eine Retail-Payment-Strategy, ja, mit Souveränität, Echtzeitzahlung, ja, und die erfüllen wir. Das ist auch von der Kommission bestätigt. Das erfüllt EPI. Von daher fühlen wir uns da schon auch in der Unterstützung, dass wir sagen, die private Wirtschaft, die Beteiligten, die sich ja wirklich mit Payment auskennen, ja, die versuchen jetzt auch mal ein europäisches Zahlverfahren hinzubauen und bringen ihre Kompetenzen da sinnvoll ein und haben aber selber ein Eigeninteresse, das zu tun, weil sie selber sagen, sie wollen sich von der Abhängigkeit von ICS lösen. Sie sehen, dass die Kunden Wallet-Gefahren von den PayPals, den Amazons der Welt und haben eigenes Interesse. Deshalb glaube ich, das ist ein guter Weg, zu sagen, da wo staatliche Wünsche und Forderungen sich mit den Eigeninteressen der Wirtschaftsteilnehmer verbünden, da kann mal was rauskommen.
Das sehe ich übrigens auch so. Vor allem die Idee, die noch nicht sehr weit von uns gedacht ist, aber die EPI-Wallet ist ja im Grunde aktuell die einzige europäische Wallet im Sinne von Souveränität. Und wenn dann so neue Regulatorien kommen, wie Open Finance, ja, du hast es eben genannt mit SPAA und FIDA, wo es dann halt darum geht, auch Daten zu tauschen, dann wäre EPI natürlich, ohne dass wir das jetzt im Vorfeld besprochen haben, schon meines Erachtens eine geeignete Plattform und auch Wallet, um das zu integrieren. EPI bekommt den europäischen Reach, das ist europäische Regulatorik, das zusammenzubringen, also von der Payment Wallet in Mehrwerte zu gehen, glaube ich, das ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Was schon konkreter natürlich ist jetzt, und das ist jetzt auch der Versuch einer Überleitung meinerseits, ist die sogenannte EU-Wallet. Die Wallet, die im Grunde den europäischen Personalausweis, also meinen Ausweis halten soll, meinen Führerschein und andere Credentials. Da ist ja jetzt die entsprechende Regulierung verabschiedet worden. Meine Fragen hierzu, wie können denn EPI, Vero und die EU-Verordnung voneinander profitieren? Welche Rolle kann EPI dabei spielen? Und warum könnte EPI denn für diese EU-Wallets, die ja jetzt in den verschiedenen EU-Ländern entstehen, interessant sein? Also da gehen wir schon wieder einen Schritt weiter. Europäische EPI-Wallet, europäische Wallet für Credential. Passt das nicht irgendwie zusammen?
Wir glauben schon, oder ist auch meine feste Überzeugung, dass so eine Wallet und Digitalitäten generell, so eine EUDW dann ja auch passen würde, dass die dann Akzeptanz bei Kunden finden, wenn sie auch tagtägliche Use Cases damit verbinden können. Und der wichtigste Use Case, den man halt tagtäglich macht in diesem Umfeld, ist halt nun mal bezahlen. Deshalb ist das ja auch so interessant für alle, dass man sagt, das Bezahlen müsste man eigentlich mit so einer Wallet zusammenbringen, weil dann hat die Wallet auch eine Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen das nicht einmal ablegen und dann jedes Mal ihr Passwort vergessen oder nicht aktualisieren oder gar nicht mehr dran denken, dass sie es haben, sondern dass sie es in täglicher Nutzung haben. Diese tägliche Nutzung, und da geht es nicht um Kontostandsabfragen, sondern wirklich in verschiedenen Geschäftsvorfällen immer wieder nutzen und vielleicht sogar den Personalausweis als zweiten Faktor zu nutzen, ja, da können wir uns viele gute Sachen vorstellen, weil ich dann genau weiß, wer ist derjenige, was hat er gemacht oder was macht er, ist er berechtigt, darf er das bezahlen, hat er dafür die Deckung auf dem Konto, das kann man ja alles dann in einem Geschäftsvorfall zusammenfassen. Das sind ja diese synergetischen Wallets, die wir ohnehin glauben, dass sich das nach und nach dahin entwickelt, und da hat eben auch EPI für sich erkannt, dass sie neben den Zahlverfahren auch eine Wallet bauen müssen, ja, weil Wallets wird es nicht so viele geben. Europa ist ein riesiger Markt. Da gibt's keine, wie du sagst, keine richtige Lösung. Und das ist schon ein Punkt, wo wir sagen, da wir sowieso den Haupt-Use-Case mit Payment bauen, der zu häufiger Nutzung führt, können wir auch die Wallet dazu zur Verfügung stellen, wo man andere Themen mit dazu integrieren kann. Immer zusätzlich, weil natürlich die Banken auch ihre eigenen Wallets, die Bank-Wallets, das sind kleinere Wallets, ja, die werden nicht ganz so funktionsreich sein haben werden. Das wird man dann beides machen. Und die Idee von EPI ist ja, dass in die Wallet, also die EPI-Wallet, die wir ja im zweiten Schritt auch zur Verfügung stellen wollen. Im ersten Schritt machen wir es in der Sparkassen-App. Im zweiten Schritt werden wir die Vero-Funktion auch in der EPI-Wallet zur Verfügung stellen, die dann direkt ans Sparkassenkonto verknüpft ist. Da wird man auch die digitale Girocard mit reinbringen können. Da kann man aber perspektivisch auch seinen Personalausweis, seinen Führerschein mit ablegen und weitere Geschäftsvorfälle, die wir heute vielleicht noch gar nicht wissen. Wir müssen dafür aber die Infrastruktur bereitstellen.
Also für mich ist das eigentlich Zwillinge, die zusammengehören. Ne? Also eine europäische Payment-Lösung, europäische Identity-Lösung, europäische Datenlösung, Open Finance. Also wenn nicht EPI, wer dann?
Heißt das, dass ich dann gleich von euch beiden ableiten kann, auch schon eine Definition, was eine Wallet eigentlich ist? Ihr habt ja gerade beide von einer synergetischen Wallet gesprochen. Ich habe jetzt mal kurz überlegt, was mag das wohl heißen? Verstanden habe ich, dass in einer Wallet eben ganz verschiedene Fähigkeiten und Services gebündelt werden können. Und wenn es so ist, kann ich das dann gleich den Kollegen weitergeben, die gerade die Wallet-Strategie im Haus für die Sparkassenorganisation erarbeiten? Also was ist für euch die Wallet? Habt ihr da eine Definition?
Also ich habe ja großen Respekt vor der Projektarbeit bei uns im DSGV und ich überlasse den Kollegen jetzt erstmal den ersten Versuch, da eine ordentliche Definition, die sauber fachlich abgeleitet und mit vielen Kollegen besprochen ist, zu machen. Und dann schaue ich mal, ob es mit meinen Überlegungen zusammenpasst.
Ja, war ein netter Versuch meinerseits.
Was ich schon glaube, ist, dass das reine Zahlen, also nur Zahlen für eine Wallet in der Zukunft nicht mehr ausreichen.
Ja gut, aber das habt ihr ja gesagt.
Na, das ist eine Hypothese, auf der kann man aufbauen. Mhm. Und du hast es ja auch schön erklärt, also dass man da zusätzliche Features, Fähigkeiten reinweben kann. Wir haben sie heute im Laufe des Podcasts, du hast sie ja hauptsächlich im Laufe des Podcasts erwähnt. Ich glaube schon, das ist eine Grundlage, auf die man aufbauen kann.
Ich war 2015 mal im Google Lab in Zürich und da haben die uns ihre damaligen Planungen zu Google Wallet vorgestellt. Das ist natürlich alles nicht so gekommen, wie Google sich damals das geträumt hat. Aber der Entwicklungschef von Google, der hat mir damals seine amerikanische Brieftasche hochgehalten und hat gesagt, alles, was da drin ist, das wird nächstes Jahr von uns zur Verfügung gestellt. Hat er nicht geschafft. Bin ich auch froh drum, dass er es nicht geschafft hat. Ist wahrscheinlich auch im Detail schwieriger. Aber natürlich sind die Google Wallets und die Apple Wallets, die es ja heute schon gibt, da sieht man ja schon mal die Anmutung. Und Google hat ja nicht ohne Grund auch in seine Wallet auch mit viel Kraft und Macht und Marktmacht den Zahlungsverkehr integriert. Ja, weil sie natürlich wissen, dass ein Differenzierungsmerkmal zu anderen Wallets ist, wenn ich das nicht kann. Und Google tut sich ja schwer mit seinen Lösungen, das immer nachzuziehen, was Apple schon kann. Ja, das sieht man ja auch deutlich, dass da ein Wettbewerb entsteht. Also Wallets, ja, Wallets sind aus meiner Sicht schon, ich teile die Meinung von einem Wallet War, weil die Kunden werden nicht unzählige verschiedene Sachen haben und aktuell halten. Das ist der nächste Trend der Bequemlichkeit. Ich glaube zwar nicht an die Super Wallets oder Super-Apps, wie sie in China heute sind, dass da auch noch eingekauft wird und Pipapo gemacht wird. Spielen und Entertainment, ich weiß es auch nicht, ja, was kommt, aber sag mal, für die nächsten 2-3 Jahre würde ich mal sagen, glaube ich nicht, dass das Schwerpunkt sein sollte. Aber ich hätte selber auch persönlich das Bedürfnis, dass da denen, dem ich am meisten vertraut, für mich wäre das jetzt die Sparkassen-App oder die EP-Wallet, wenn es gibt, dass ich da vielleicht auch meinen Führerschein ablegen kann und dass ich da meinen Personalausweis so ablegen kann, dass er auch auslesbar und nutzbar für Dritte ist und dass, wenn ich bei der nächsten Kontrolle in meinem Heimatdorf im Auto, wenn ich dann den Führerschein, wo ich immer denke, wo habe ich jetzt meinen Geldbeutel hingelegt, weil ich den ja gar nicht mehr mitnehme und nur noch wegen dem Führerschein den Geldbeutel mitzunehmen, ist irgendwie auch komisch. Das wäre schon toll, wenn der da drin wäre, aber da muss er auch vorzeigbar und akzeptabel da sein. Also ich glaube, dieses Thema kommt nicht für jeden. Ja, es wird nicht jeder machen, viele wollen das anders haben, aber bei 50 Millionen Kunden, die die Sparkassengruppe hat, werden wir ganz viele haben, die das gern haben wollen und wir wollen sie noch bieten.
Wir haben viel jetzt über die Gegenwart gesprochen, über die Zukunft und auch die Vergangenheit haben wir angerissen. Wir haben über Europa gesprochen, Digitalisierung, Wallets und Payment. Ja, und der Schwerpunkt war ja heute auch Europa und ist Europa, auch dieser Serie. Jetzt interessiert uns natürlich auch die Zukunft. Wie sehen die nächsten Schritte bei EPI aus? Wann kommt was?
Ja, also wir haben den POC, also den technischen Piloten, kurz historischer Abriss, im Dezember gemacht. Wir werden wahrscheinlich im Mai nochmal mit der Genossenschaft Finanzgruppe machen für das P2P. Und dann werden wir im Juni mit P2P rauskommen. Und wir, das sind die Sparkassen, die Genossen, die Deutsche Bank in Deutschland. Ob die ING schon dabei ist, das weiß ich nicht. Das hängt auch von den Releaseplänen ab. Und dann werden bis Oktober in Europa, also fangen auch andere an in Europa und im Oktober sind dann alle befähigt, mit P2P zu bezahlen, die an EPI sich angeschlossen haben und die dann auch das ihren Kunden zur Verfügung gestellt haben. Die Franzosen werden dann ihre Paylip-Kunden auch migrieren in einem großen Schritt. Das heißt, da kommt eine große Menge an Kunden dann auch zum Netzwerk automatisch dazu. Wir müssen unseren Hochlauf organisieren. Das wird, das in der Sparkassen-App stattfindet, auch mit Erinnerungsmöglichkeiten, so ähnlich wie bei Apple Pay. Ja, hast du dich schon freigeschalten? Noch nicht? Mach's doch mal. So dass wir eigentlich auch hoffen, dass wir da ganz viele Kunden motivieren, darüber zu gehen. Wir werden ja auch mittelfristig Giropay da überführen, das B2B-Verfahren. Und dann kommt der eigentlich große Wurf nächstes Jahr dann mit dem E-Commerce. Das ist eigentlich das, wo für uns vor allem die Musik spielt. Für P2P hätte man EPI nicht machen müssen, aber für den E-Commerce machen wir es. Um das aber vorzubereiten, haben wir gesagt, wir fangen mit P2P an, damit die Menschen sich schon mal an EPI gewöhnen, dass sie den Platz in der Sparkassen-App finden, dass sie sich freischalten, dass sie den Namen, Erinnerung an Vero, ist ja ein neuer Name. Ich habe den Aufkleber schon hinten auf meinem Handy drauf. Ja, ja, ja. Sieht toll aus.
Leider haben wir keinen Videopodcast. Ja.
Gibt's aber auch an anderen Stellen, sich schon mal anzuschauen. Danach kommt dann der POS. Ja, da werden wir uns dann auch damit auseinandersetzen. Wie gehen wir mit NFC-Schnittstellen um und wie gehen wir mit den Barcode-Lösungen um? Also wir versuchen das stufenweise einzuführen. Jetzt mit P2P, nächstes Jahr mit E-Commerce.
Eine provokante Frage zum Ende, weil viele unserer Kolleginnen und Kollegen oder der Experten im Markt immer wieder diese Frage stellen, beziehungsweise diese Aussage machen, die da heißt, was soll das eigentlich alles mit dem Payment? Das Thema ist doch wirklich gelöst, Kunden haben kein Problem, braucht die Welt halt nicht wirklich. jetzt von dir eine Antwort auf das, was ich dann sagen kann, wenn ich das wieder zu hören bekomme?
Einfach nur, ist Payment schon gelöst? Wie ist deine Sicht darauf?
Also ich würde mal sagen, wer glaubt, dass Payment heute schon gelöst ist, der sieht die ganzen Chancen nicht, die darin liegen, dass man es noch besser machen kann. Einmal für den Kunden besser machen kann, aber natürlich auch für uns als Institute besser, reichhaltiger machen kann. Wir würden gern mehr der Wertschöpfung auf uns versammeln. Ja, die muss nicht woanders hin. Man kann auch sagen, ja, komm, lass es ziehen. Ich finde, das ist die Verpflichtung als Unternehmen, dass man auch diesen Wettstreit annimmt. Aber das Hauptthema ist doch, wir müssen doch schauen, dass wir für die Kunden dieses Thema einfach, immer, direkt, sicher, schnell, dass wir dieses Leistungsversprechen immer noch besser einlösen, als wir es heute schon tun. Und also mir fallen immer Baustellen in unseren Payment-Lösungen ein. Und auch bei den Payment-Lösungen von Dritten fallen mir noch genügend Baustellen ein, an denen man arbeiten kann.
Habe ich gerade erst wieder erlebt, aber damit will ich euch jetzt nicht belasten. Ja, ganz vielen Dank, Joachim. Ich glaube, damit haben wir einen wirklich großen Bogen geschlagen. Also ich habe jetzt deutlich besser verstanden, was da die letzten Jahre eigentlich passiert ist, obwohl ich ja relativ nah dran bin. Ich freue mich jetzt sehr darauf. Ich habe verstanden, ich kann das nutzen dieses Jahr noch für P2P und würde das dann auch machen mit meinem echten Konto. Vielleicht würde ich dann dem Olli mal einen Euro oder so zukommen lassen. Ich hoffe auf Gleiches dann zurück. Ganz viel gelernt. Olli, Schlusswort von dir.
Ich glaube auch, also ich würde die Frage auch beantworten, Payment ist nicht gelöst, du hast dir die Details alle genannt und für die Lösung, die wir noch brauchen, suchen, und das ist jetzt mein Fazit, kann EPI eine gute Basis, eine sehr gute Basis sein, vielleicht sogar, wenn wir ehrlich sind, die einzige in Europa, weil wir reden ja über Europa heute hier in dem Podcast und wir reden darüber, dass Payment nur europäisch gelöst werden kann. Ich habe das in der Vergangenheit nicht so klar gesehen, wie vielleicht in den letzten Wochen und vor allem auch das Zusammenspiel von den einzelnen europäischen Initiativen und dass EPI am Ende des Tages eigentlich die Strategie umsetzt, die die Politik will. Und das haben wir heute auch gelernt, wahrscheinlich Jahre früher als andere, die das auch versuchen. Also insofern, ich freue mich und solltest du mir Geld überweisen wollen.
Immer gerne.
Immer gerne. Joachim, du auch. Also alle, die mit mir testen wollen und den Weg nutzen wollen, sehr gerne.
Ja, Joachim, ganz vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Und ich denke, nicht nur wir haben viel gelernt, sondern hoffentlich auch alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Also dann bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Digital einfach machen.
Digital einfach machen.
Der Podcast der digitalen Sparkasse der Zukunft.